Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Es ist die erste, die wir wirklich in diesem Jahr aufnehmen. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben es mitbekommen, dass wir es kurz vor Silvester aufgenommen haben, die letzte kurze Folge.
Meinst du, es ist aufgefallen?
Ich glaube, es ist sowieso in der Folge schon gesagt worden, dass wir nicht tagesaktuell aufgenommen haben. Ich glaube, was aber nicht so schlimm war.
Ich glaube auch. Wer hört denn am Neujahrstag Podcast? Da liegt man auch eh nur rum und denkt sich, habe ich heute schon Bock, den ersten Neujahrsvorsatz zu erfüllen oder vielleicht einfach liegen?
Ja, wie war es denn bei dir? War das wirklich genau so?
Nee, bei mir war es eigentlich ganz entspannt. Ich war über Silvester in Antwerpen. Das ist ja von Köln nicht so weit, Belgien.
Schöne Stadt.
Mit noch einem befreundeten Paar und dann sind wir eigentlich entspannt einfach essen gegangen und haben dann ein bisschen Feuerwerk geguckt. Da gab es ein zentrales Feuerwerk, was ich ehrlich gesagt ganz angenehm fand. Also können wir direkt mit der Feuerwerk-Thematik einsteigen. Das ist ja jedes Jahr die gleiche Diskussion in Deutschland. Ich war noch nie in einer Stadt, wo es ein zentrales Feuerwerk gab bis jetzt und fand es eigentlich ganz schön, weil man konnte gucken, aber es gab jetzt nicht so neben einem und um einen herum die ganze Zeit diesen Müll. Vor allem am nächsten Tag, wenn man durch die Stadt dann läuft, ist es nicht alles vermüllt. Das fand ich schon mal ganz cool. Und klar.
Aber war es da denn so, dass dieses Zentralfeuerwerk gab und sonst durfte man auch nicht knallen in Antwerpen? Weißt du das? Oder wurde da viel trotzdem drumherum geböllert?
Also ich habe mich jetzt nicht mit der Regelkunde des Böllerns in Belgien beschäftigt. Allerdings wurde, was ich gesehen habe, drumherum nicht geböllert. Also entweder ist es verboten oder die Leute haben sich einfach dran gehalten, weil sie mündige Bürger sind.
Ja. Hier wäre vielleicht wirklich eine Option auch für Deutschland.
Also gut, klar, als ich noch jung und wild war, da habe ich auch gern mal einen geböllert, so ist es nicht. Aber so in den letzten Jahren, ich meine, guck mal, dieses Jahr werde ich ja 30, ne? Jetzt muss ja langsam so die Altersweisheit, die Reife, muss irgendwann die mal Vernunft durchschlagen, ja.
Ja. Ich kenne das. Früher war ich auch total wild, jetzt bin ich sehr vernünftig. Ich habe auch früher ganz gerne mal geböllert, aber das hat sich relativ schnell bei mir abgelegt, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, mit 18, 20 hatte ich da auch schon keinen Bock mehr drauf. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, vielleicht habe ich es auch gar nicht so mitbekommen damals, dass das solche Ausmaße annimmt, wie das aktuell auch bei uns ist in Deutschland, gerade in den größeren Städten.
Ja, obwohl letztendlich, ich weiß gar nicht, wie es in Köln war, aber man kriegt ja dann doch immer nur die Bilder aus Berlin zu sehen am Ende des Tages.
Ja, ja. Berlin, Leipzig habe ich noch vernommen in den Nachrichten, aber ja, trotzdem. Also auch damals habe ich das nicht so wahrgenommen, dass in Berlin so viel auch gegen Rettungskräfte geht, was das Böllern angeht.
Ja.
Aber ja.
Plus, ich finde ja auch jedes Jahr dann lustig, gerade in Zeiten, wo wir ja immer noch mit hohen Preisen und auch dem Gemecker über hohe Preise reden und dann sieht man immer so am 28.12. diese Bilder, wo sich diese Schlangen ja vorm Aldi oder Lidl oder was auch immer bilden und die Leute dafür hunderte von Euro die Knaller raustragen.
Ja, Fabian, das ist Leidenschaft.
Das ist noch Leidenschaft. Pyrotechnik ist kein Verbrechen, ne? Pyrotechnik. Man kann verbrechen.
Ja. Ich sag ja immer, vernünftiges Abbrennen von Pyro ist absolut in Ordnung.
Ja, genau, aber das kann ja an zentraler Stelle in der Stadt geschehen von mir aus.
Ja, definitiv.
Also ich fand es schön anzuschauen, ging auch relativ lange, obwohl sich ein Belgier neben uns beschwert hat. Dafür hat unser, ja, was ist das, sagt man Belgisch? Ich glaube nicht. Ist das Flämisch? Ist Antwerpen Flämisch?
Glaube ich.
Boah. Dass es letztes Jahr aber 10 Minuten länger war.
Da hat jemand mitgestoppt. Da ist jemand auf Zack.
Alles geht den Bach runter.
Selbst die Länge des Feuerwerks. Ja, wie war dann der erste für dich? Bist du denn mit einem Kater aufgewacht oder war es doch sehr vernünftig?
Ach, so ein Mittelding. Aber wir sind dann auch am ersten direkt auch zurück nach Köln gefahren und man hat sich dann schon gefreut, auf der Couch zu liegen zu Hause und nichts zu tun.
Ja, bei mir war es nämlich so, dass ich dachte, komm, jetzt machst du Silvester, nimmst noch mit. Wir haben Raclette gegessen, bisschen Wein getrunken und der Dezember ist ja dann zwangsläufig auch mit Weihnachten immer so ein bisschen kulinarisch ausufernd. Da war ich noch Skifahren. Da war ich noch Skifahren und dann war das schon sehr viel Essen und Trinken. Und dann dachte ich, komm, noch mal ein bisschen drauf achten jetzt nach Silvester. Das ist ein so guter Abschluss. Jetzt nicht, dass ich einen Neujahrsvorsatz habe. Dann kam nachmittags bei mir so ein Kater rein, der mich dann doch dazu bewogen hat, zu Meckes zu fahren. Und da war da wirklich alles über Bord geworfen. Habe ich alles auf den 2. Januar geschoben.
Was hast du bestellt?
Viel zu viel. Wie immer, wenn man in solch einer Situation ist. Ich will es gar nicht nennen. Es verursacht Magenschmerzen jetzt noch. An dem Abend ging es wirklich noch, aber so rückblickend war gestern Kicken. Und oftmals ist es so, wenn ich dann vom Kicken montags nach Hause fahre, ist dann auch manchmal so um 10, 11 Uhr, da liegt Meckes bei mir auf dem Heimweg, da hole ich mir vielleicht noch so ein, zwei Burger, um ja das Loch im Magen zu füllen. Und selbst gestern hatte ich einfach keine Lust darauf, als ich nach Hause bin. Und ich hatte echt Hunger. Und da habe ich sogar das habe ich vermieden. So war mein, so ist meine Stimmung aktuell zu Meckes. Aber das kann ich ganz schnell ändern.
Da bist du wie Markus Söder und änderst deine Meinung zu McDonald's dann täglich.
Ja, das geht bei mir relativ flott. Das muss ich leider zugeben. Da wäre ich gern manchmal standhafter.
Ja, also meine McDonald's-Phase ist auf jeden Fall nicht mehr so da. Ich weiß nicht, irgendwann kam so der Punkt, wo ich echt dachte, von allen Fastfood-Sachen finde ich das immer am schlechtesten. Natürlich nicht in dem Moment, aber so 2 Stunden später hat man immer Magenschmerzen so gefühlt.
Ja, bei mir ist es immer so, dass ich dann wirklich einen Tick zu viel bestelle und dann bereue ich das Ganze schon, wenn ich quasi fertig bin mit Essen, dass ich zu viel gegessen habe einfach. So, das ist bei mir das Problem. Aber ich hatte eine Zeit da, also so die letzten 1, 2 Jahre nach in meiner Karriere. Wie gesagt, das ist auf meinem Heimweg, auch vom Geisbockheim. Wir sind dann am Geisbockheim angekommen, dann mit dem Auto nach Hause. Und dann war es teilweise wirklich so, dass wir relativ spät angekommen sind. Und dann hat eh nicht mehr so viel auf. Und wenn es dann auf dem Heimweg liegt, ja, dann bietet sich's eben an, ne?
Ja,
war ich relativ oft dann wirklich nach den Auswärtsspielen, fast jede zweite Woche bin ich da noch vorbeigefahren. Außer es war schon so spät, dass sie gar nicht mehr auf hatten. Aber das war wirklich so meine extrem heiße Phase. Meine extrem heiße Wegphase.
Extrem heiße Phase. Wenn es die mal beim FC gegeben hätte.
Ja, doch, ja. Die gab's auch. Die hatten auch schon heiße Phasen. Du hast eben Söder schon angesprochen. Ich habe jetzt über die Tage dann nochmal gelesen. Was hat er eigentlich so krass gegen die Grünen? Es kam doch auch aus dem Lager der Union schon so Andeutungen, ja, mit den Grünen, das könnte vielleicht was werden. Und er ist dann nochmal dazwischen geprescht. Also was hat er denn so? Weißt du das? So extrem.
Meinst du, er ist besessen? Das kann ja natürlich sein. Also das ist so eine, ja, wirklich so ein Fetisch ist. Also so ein Antifetisch.
Ja, so eine krasse Ablehnung, die einfach auf den Tisch kommt, sobald jemand irgendwas mit Grün sagt, dass er, nein, das machen wir nicht.
Ja, ich finde es auch so ein bisschen albern, weil ich ja finde, dass alle Parteien des demokratischen Spektrums koalitionsfähig bleiben müssen in der Demokratie. Und darum finde ich das super albern, die so zum Hauptfeind zu erklären, weil ich sehe es auch so, es hat ja langsam nichts mehr mit fundierter Kritik zu tun, sondern es ist einfach nur die Grünen Gegröle. Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, weil das natürlich in Bayern ganz gut funktioniert, dadurch, dass Söder ja die einzige Koalition in Deutschland hat, die bürgerlich ist aus seiner Sicht. Also da er ja mit den Freien Wählern koaliert, ist er ja auch die einzige Koalition, die immer gegen die Ampel Stimmung machen konnte. Weil alle anderen CDU-Ministerpräsidenten haben ja entweder mit der SPD zusammen regiert oder mit den Grünen in den Ländern. Und er war der glückliche König aus Bayern, der immer sagen konnte, wir sind gegen die Ampel und wir machen alles anders. Ich glaube, daher kommt so ein bisschen. Und tja, für am ärgerlichsten ist es, glaube ich, lustigerweise nicht für die Grünen, weil denen kann das ja egal sein. Aber ich glaube, für Friedrich Merz ist es sehr ärgerlich, weil dieses Ausgeschließe der Koalition mit den Grünen, also mit Schwarz-Grün, verbaut Friedrich Merz ja einfach Machtoptionen. Na, wenn wir uns mal angucken, wenn es jetzt nach der Wahl rechnerisch reichen würde für CDU und SPD und CDU und Grüne, dann hätte ja Merz theoretisch, könnte er ja mit beiden sprechen und dann so gucken, ja, wer bietet mir denn mehr an? Und wenn aber Söder vorher schon sagt, nee, mit den Grünen auf keinen Fall, dann bringt das natürlich, das ist ja jetzt alles nur theoretisch, die Wahl ist ja noch nicht entschieden, ne, wie Olaf Scholz sagen würde.
Natürlich nicht.
Aber da bringt das natürlich der SPD viel mehr Machthandlungsspielraum, wenn die wissen, okay, die CDU braucht uns sowieso, weil mit den Grünen hat Söder schon ausgeschlossen. Das heißt, ist ja für uns super geil, dann können wir total viel fordern, weil die haben keine andere Option. Also,
naja, klar.
Für Friedrich Merz ist das bitterer als für die Grünen an sich, würde ich jetzt sagen.
Ja, so auf den ersten Blick schon, aber ist Markus Söder dann wirklich so stark, dass er sagen kann, nee, dann machen wir es wirklich nicht mit den Grünen und dann hofier lieber die SPD.
Naja, der Punkt ist ja, dass dadurch, dass die CDU mit der CSU immer diese Fraktionsgemeinschaft bildet im Bundestag, ist es ja immer auf dem Papier eigentlich eine Dreierkoalition, wenn die CDU mit einer anderen Partei koaliert, weil es ja dann CDU, CSU. Und wenn Markus Söder den Koalitionsvertrag nicht unterschreibt, dann geht's halt nicht. Zumindest nicht in der Form. Also deswegen bin ich auch mal gespannt, falls doch Schwarz-Grün kommen sollte, wie Söder da rauskommen will. Andererseits, das hat er ja schon immer geschafft.
Ja, also das Fähnchen, ne? Mal kommt der Wind aus Ost, mal aus West, mal aus dem Süden oder aus dem Norden.
Deswegen, da habe ich auch eigentlich keine Sorgen um Markus Söder, dass er das nicht schafft. Also das Lustige war ja, die CDU hatte es ja geschafft, Söder in so eine gemeinsame Sprachregelung zu zwingen, indem sie immer gesagt haben, das fand ich eigentlich auch sehr clever von Merz. Seine Aussage war dann immer, er ist da Söder entgegengekommen und der hat dann immer gesagt, mit diesen Grünen ist keine Koalition möglich. Mit diesen Grünen. Das heißt, dass man dann nach der Wahl sagen könnte, die Grünen haben sich jetzt in den Verhandlungen geändert, sie sind anders, es sind jetzt andere Grüne. Und
ja, und die haben sich ja auch schon neu aufgestellt.
Genau,
ne?
So. Und jetzt ist es aber so, dass da gab es da irgendeinen Auftritt bei, ich glaube bei Maischberger war Merz, wo er dann irgendwie zu Habeck auch gelöchert wurde und dann auch so gesagt hat, das kann ich jetzt nicht zitieren aus dem Kopf, aber irgendwie so gesagt hat, es geht jetzt hier nicht um Personen, auch Habeck als Wirtschaftsminister, darum geht's jetzt nicht. Und dann hat Söder natürlich Lunte gewittert und gesagt, auf keinen Fall mit Habeck und ist dann wieder auf die alte Version, Schwarz-Grün ist ausgeschlossen. Und jetzt ist wieder vorbei, weil das muss man ja auch mal überlegen. Ich glaube nicht, dass Robert Habeck nach der Wahl weg ist. Was soll das für eine Koalition mit den Grünen ohne Robert Habeck sein? Er ist nun mal der starke Mann bei den Grünen.
Ja, eben. Ist ja zwangsläufig. Ach, das ist doch immer dieses Gespiele jetzt. Immer anderthalb Monate vor der Wahl. Ist doch logisch, dass da jetzt sich positioniert wird, beziehungsweise da versucht wird, für sich das Beste rauszuschlagen.
Ja, aber eben das Beste rauszuschlagen wäre halt, sich das offen zu halten, ne?
Ja, ja, also für die Gesamtpartei, aber nicht für einen Markus Söder.
Nee, nicht für den Markus, weil der ist der bayerische König und kann sagen, ich hier in Bayern bin der Einzige, der die Grünen verhindert und so weiter und so fort. Obwohl, das fand ich auch geil. Gestern war ja der Dreikönigstag bei der FDP, wo die ja immer im Januar zusammenkommen und sich einstimmen aufs Jahr. Und da hat Christian Lindner sich ja vorgestellt mit den Worten, mein Name ist Christian Lindner, noch 45 Jahre alt und ich bin offensichtlich der Albtraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland. Die Gatze alle johlt.
Ach, ich weiß auch nicht. Da setzt er sich dann auch jetzt, was will er, Mitleid oder was? Oder was will er denn, also so gesamt oder deutschlandweit, was möchte er denn damit erreichen?
Ja, eigentlich ist es ja die Söder-Position, sich so als der Anti.
Ja, wie gesagt, da gibt's ja schon welche.
Aber lustigerweise steht ja, selbst die CSU steht aktuell in Umfragen besser da als die FDP, wenn ich das richtig rechne. Weil, ich habe mal so geguckt, bei der Bundestagswahl-Umfragen steht die CSU gerade so bei, sogar, ich hatte eine Umfrage gesehen, bei 45%. Das sind dann auf Deutschland umgerechnet, meine ich, so 6% oder so.
Deutlich mehr als die FDP. Deutlich mehr.
Also vielleicht konnte sich Christian Lindner ja überlegen, in die CSU einzutreten. Da hat er als Albtraum des linksgrünen Mainstreams, ist er bestimmt sofort angenommen.
Ja, aber das würde ja Markus Söder nicht zulassen. Kein Gott neben mir.
Nee, das stimmt. Da hast du recht. du sollst keinen Gott neben mir haben, das erste Söder'sche Gebot.
Ja, und da gibt's noch einige mehr.
Und dann wird der Wahlkampf ja jetzt auch noch von Elon Musk aufgemischt, ne?
Ja, aber also ganz ehrlich, ja, nee, also da, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist, ne? Der, ich dachte, das der hat jetzt eine Aufgabe wirklich. Da drüben über einen großen Teich, da soll er sich damit beschäftigen und nicht hier jetzt noch irgendwie reinkrätschen, nur weil er hier irgendwelche Werke hat oder baut oder noch bauen will.
Vor allem, ich finde auch, man muss über dieses Thema gar nicht so viel reden, aber ich lese mal nur ein Zitat vor. Also er hat ja diesen Meinungsbeitrag dann in der Welt veröffentlicht, worüber es ja dann auch sehr viel Debatte und Diskussion gab in Deutschland, weil ja auch, ich glaube, über 50 Mitarbeiter der Welt sich vor der Veröffentlichung dagegen gestellt haben und die Chefredaktion gebeten haben, das nicht zu veröffentlichen, weil ich glaube, der Wortlaut war ungefähr auch so, wenn das ein Redakteur geschrieben hätte, wäre ihm das inhaltlich um die Ohren geflogen, weil es einfach nur so dahingerotzt war. Und deswegen, ich möchte einfach nur mal einen Ausschnitt vorlesen. Ich glaube, dann weiß man auch alles. Also Elon Musk schreibt, die Darstellung der AfD als rechtsextrem ist eindeutig falsch, wenn man bedenkt, dass Alice Weidel, die Vorsitzende der Partei, eine gleichgeschlechtliche Partnerin aus Sri Lanka hat. Klingt das für Sie nach Hitler? Ich bitte Sie.
Top, wirklich. Top.
Sehr gutes Argument.
Ja, der gibt's ja, der hat doch recht. Da gibt's auch viele, der hat doch recht.
Ja, es klingt ja
endlich
gar nicht.
Sagt's mal einer.
Klingt nicht nach Hitler. Ist eine Frau, lesbisch, eine Frau aus Sri Lanka. Ja, das stimmt, das klingt gar nicht nach Hitler. Da muss man das Parteiprogramm gar nicht mehr lesen. Das klingt ja nicht nach Hitler.
Nee.
Aber finde ich interessant, dass jemand, der schon sehr intelligent sein muss, also ich meine, Elon Musk hat ja schon Sachen erfunden und ist Technikpionier und so weiter und so fort. Also ist er kein dummer Mensch. Aber tja.
Das ist doch oftmals so, dass du in dem, was du machst, gut bist, aber auf gewissen anderen Ebenen dann eben nicht. Also wenn es dann gerade um solche Sachen geht, dann hast du eine Meinung, die wird dir vielleicht auch implementiert in frühen Jahren. Und dann denkst du das ja auch. Und dann ändert sich daran auch nichts. Das gibt's doch zur Genüge.
Ja.
Da aus diesem Käfig auszubrechen, ist glaube ich, für manche wirklich schwer.
Und ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile gelesen hast, Elon Musk soll laut Medienbericht in größerem Stil Drogen nehmen.
Ja, das ist, ja, soll er machen, ne?
Ja, aber so ein Artikel in der Welt schreibt sich auch einfach besser, wenn man ein bisschen Ketamin vorher konsumiert hat.
Ja, ich glaube schon, dass du da auch Sachen äußerst, die du vielleicht im nüchternen Kopf nicht äußern würdest. Und dann, das wird ja mittlerweile alles auf dem Laptop geschrieben, und senden. Das geht dann auch viel einfacher. Als wie du schreibst den Brief oder du schreibst einen Artikel, dann musst du den vielleicht noch irgendwann zur Post bringen und dann bist du vielleicht auch wieder nüchtern und dann sagst du, ach nee, vielleicht war das gar nicht so eine gute Idee. Und wenn da der Senden-Button gedrückt wird, dann ist es weg. Dann kriegst du das nicht mehr eingefangen.
Und gleichzeitig habe ich auch gelesen, hatte zumindest jemand auf Twitter mal gemacht, seinen Meinungsbeitrag durch so ein KI-Programm jagen. Da kommt, also die analysieren dann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der ganze Text KI generiert ist. Über 80% Wahrscheinlichkeit oder so. Also vielleicht hat er sich auch ein bisschen Hilfe geholt von der künstlichen Intelligenz.
Ist das mittlerweile nicht gängig, dass sich da Abhilfe geschaffen wird durch die KI?
Ich schreibe alles selber.
Zwinker, zwink.
Nee, hier wird nicht gezwinkert.
Also ich glaube schon, dass gerade was Reden betrifft, und ich kann mir vorstellen, auch in der Politik, dass da wirklich viel mittlerweile mit solchen Programmen gearbeitet wird, weil es das Ganze extrem vereinfacht. Und ich glaube auch auf Uni-Ebene, also gerade was Studenten betrifft, dass das extrem genutzt wird.
Ja gut, klar, aber wenn man jetzt einen Meinungsbeitrag...
Aber ja, ein Meinungsbeitrag sollte, ja, aber Meinungsbeitrag gebe ich dir vollkommen recht. Also,
sollte ja deine Meinung.
Deine eigene Meinung.
Abbilden.
Eigentlich.
Theoretisch, ja.
Aber vielleicht hat er einfach nur eingegeben, ich brauche einen Artikel, meine Meinung ist das, das und das. Soll ungefähr 3 Seiten haben. 3 DIN A4 Seiten. Schriftgröße 10. Gib Gas, Junge. Könnte ich mir vorstellen. Doch, das macht er auch.
Ja, und meine Lieblings-Side-Note dazu war noch, also wie gesagt, gab es ja sehr viele Diskussionen auch intern in der Welt, ob man das veröffentlichen soll oder nicht. Und Dann hat Elon Musk selber den Artikel dann gepostet, My Opinion in Welt, W-E-L-D. Also du bewegst ihn dazu, was für dich zu schreiben, und er weiß nicht mal, wie deine Zeitung heißt.
Ja, sehr gut.
Glückwunsch zu diesem PR-Coup.
Ja, aber ich kenne das. Du hast ja manchmal, so mit zwei Buchstaben hat man ja eine Schwäche. Ich habe auch so ein bisschen BP-Schwäche aufgrund meines Dialektes. Da kann man auch mal eine DT-Schwäche haben. Sowohl auf der Tastatur als auch im gesprochenen Wort. Also da will ich ihn jetzt so ein bisschen in Schutz nehmen.
Ich find's trotzdem lustig.
Ja. Ja, also wenn du das so im Groben und Ganzen siehst und mit den Fakten, die du ja recherchiert hast, dann ist das Fakt.
Ja, habe ich von der künstlichen Intelligenz recherchieren lassen. Ich lasse den Podcast immer nur von der KI vorbereiten.
Ja, das merkt man auch. Hey, das merkt man auch.
Ja, ich warte nur darauf, dass die KI den selber aufnehmen kann. Dann bin ich raus. Jetzt stell ich hier das Mikro hin, das iPad, und dann kannst du mit dem iPad labern. Nimm einen Podcast so auf wie Fabian Köster. Und dann zack, unterhaltet ihr euch hier so ein bisschen.
Es wäre mal ganz interessant zu wissen, wie das ablaufen würde. Muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt sind wir schon, jetzt mal eine andere Sache. Jetzt sind wir ja in 2025. Aktuell bist du ja kein Journalist des Jahres, ne?
Das stimmt.
Macht das was traurig mit dir? Macht das was mit dir?
Habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich schon sehr deprimierend.
Ja, jetzt fängt es nämlich an zu rattern, ne?
Ja, das gibt mir nur die Motivation, dieses Jahr zu neuen Höhen hochzusteigen.
Ja, das wollte ich doch hören. Ja, in den Himmel,
genau.
In den Olymp des Journalismus. Siehst du, da bist du lieber so ein Nichtskönner wie ich, und dann macht das einfach gar keinen Unterschied, ob es 24 oder 25 ist.
Hallo, du bist doch immer ein Saarsportler des Jahres gewesen.
Ja, vor 10 Jahren. Also das ist dann doch schon ein bisschen her. Und das habe ich ja bei der Weihnachtsfolge erklärt, dass ich 2014, ich habe mir jetzt nochmal überlegt, es war 2014, weil ich mein erstes Länderspiel da gemacht habe. Da war ich ja dann auch bei der Saarsportlerwahl, als ich einfach nur dachte, was mache ich hier? Das ist so deprimierend. Warum wurde ich überhaupt eingeladen? Was soll das? Das war wirklich hart. Nee, war es eigentlich nicht, aber es war, ich habe mich davor gar nicht so mit beschäftigt, und dann kam wirklich die Vorstellung, was die jeweiligen Sportler so geleistet haben. Ich habe gar nichts geleistet, außer ein Länderspiel zu machen gegen Gibraltar für 15 Minuten.
Und ist der FC nicht sogar abgestiegen 2014? Oder
nee.
Falsch im Kopf?
Wir sind aufgestiegen.
Na gut, immerhin.
Aufgestiegen. Da haben wir einen Titel geholt, den Zweitligatitel. Nee, deswegen, das würde ich jetzt auch gern nochmal ad acta legen. Es war schon hart genug, dass ich das auf der Bühne erzählt habe, und ja, dieses erschreckende Ereignis nochmal aus meinem Gedächtnis gekramt habe.
Ja, ich merke auch, da sind traumatische Spuren doch noch zu finden.
Ja.
Wir sollten schnell das Thema wechseln.
Nachhaltig hat das mein Leben bestimmt. Zum Positiven, weil auch da war die Motivation da. Ich wollte Saarsportler des Jahres werden.
Unbedingt. Irgendwann werde ich es schaffen, ja.
Irgendwann. Und dann kriegst du da so eine Statue. Dachte ich so, irgendwann habe ich so zu meiner Frau gesagt, ja, ich habe ja auch mal was gewonnen. Können wir das irgendwo hin? Das hässliche Ding. Also das ist wirklich, sowas hätte ich dann auch in der 3. Klasse machen können. Hätte eine 5 bekommen oder so. Und dann ist das einfach, also meiner Meinung nach, also es ist nicht mein Kunstgeschmack oder mein Geschmack von Ästhetik.
Da gewinnst du einmal einen Titel, ne? Und dann ist es dem
einmal.
Herrn auch wieder nicht recht. Unfassbar.
Naja, jetzt ist es unten im Keller, ganz unten, in irgendeiner Kiste. Ich glaube, ich hole es heute mal nochmal raus. Ich glaube, ich stelle es nochmal in irgendein Zimmer.
Aber was ist denn da drauf zu sehen? Ein Schaf oder?
Nein, Nein, das ist
so ein vergoldetes Schaf.
Ich würde sagen,
mir das vor.
Ich schicke dir mal ein Bild. Ich muss dran denken, gleich mal ein Bild zu machen. Ich muss eh noch Wäsche aufhängen gleich, und dann bin ich im Keller, und dann mache ich mal ein Bild von, schick's dir zu, und dann kannst du ja mal in der nächsten Folge sagen, was du für eine Meinung hast.
Ja, okay, das klingt fair.
Ja.
Aber ich habe mir einen Sport überlegt, wo du doch nochmal angreifen kannst.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber ich weiß nicht, ob du die Darts-WM verfolgt hast.
Ja, ich habe sie so ein bisschen verfolgt und eigentlich nur das Finale gesehen.
Okay, ich habe ein bisschen mehr gesehen, und ich finde, eigentlich bist du doch im besten Alter für einen Darts-Sportler. Du hast die Zeit zum Trainieren und du gehst gerne zu McDonald's. Ich glaube, das ist auch
ein... Und ich trinke ganz gerne mal ein Bierchen. Ne?
Ganz gerne mal ein Bierchen. Das, also die Grundvoraussetzungen stimmen auf jeden Fall.
Ja, grundsätzlich finde ich den Sport auch interessant. Ich spiele auch, wenn irgendwer mal sagt, komm, lass mal eine Runde Darts spielen, dann mache ich das auch gerne. Also gerade wenn ich einen Ausmacher, wenn wir sind in der Kneipe und dann wird auch gerne mal eine Runde gespielt, muss ich sagen, ist auch definitiv was für mich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die trainieren, also gerade die ganz oben in der Spitze sind, die trainieren ja schon viel am Tag. Was weiß ich, die stellen sich da 3-4 Stunden Minimum an die Scheibe und mittlerweile ist das ja teilweise dann auch darüber hinaus, dass die nicht nur Pfeile werfen, sondern auch so ein bisschen was nebenbei machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da vergeht mir dann zu schnell die Lust, wenn ich dann nicht so gut bin. Aber ich spiele es ganz gern, muss ich sagen.
Ich auch, und ich finde tatsächlich auch, dass man es gerne guckt. Also zumindest geht mir das so, dass ich gerade auch so dieses zwischen den Jahren, wenn man wir haben ja eben schon drüber gesprochen, sich der Völlerei der Kulinarik hingegeben hat. Und dann liegt man so auf der Couch und kann man so nebenbei Darts gucken. Die Stimmung ist ja immer geil auch da. Man denkt sich so, ach, da wäre ich aber auch gerne mal dabei, irgendwie im Publikum. Und das läuft so nebenbei weg. Dann gibt's auch immer wieder Spiele, die ja auch wirklich geil sind. Ich find's auch wirklich sportlich faszinierend, wie man es schaffen kann in so einer Häufigkeit. Also, dass das trainierbar ist, finde ich cool.
Das ist ja das, was im Fernsehen ja auch so verzerrt. Wenn du selbst spielst, wie schwer es ist, in diese Triple 20 reinzuwerfen. Und bei denen denkst du immer, guck mal, wie viel Platz die noch haben, obwohl 3 Pfeile da drin stecken. Das finde ich abartig gut, weil ich habe noch nie eine 180 geworfen, weil es einfach unmöglich für mich scheint.
Und ich finde auch dadurch, dass man eben, man hat ja immer diesen Splitscreen, wo die Dartscheibe so nah ist. Und man gewöhnt sich so an dieses Treffen des Trippelfelds, sodass man ja als Zuschauer auch regelrecht sauer wird, wenn es nicht getroffen wird. Weißt du, du liegst da so auf der Couch, die Wampe hängt halb raus und denkst so, also bitte, Freunde, da hättet ihr jetzt auch mal treffen können. Wirklich, ne, 3 Pfeile ohne Triple, das ist ja peinlich. Also man kriegt das schon, so eine Anspruchshaltung als Zuschauer.
Und gerade im Finale, das Spiel, das ich ja gesehen habe, dachte ich, jetzt mal ehrlich, Michael van Gerwen, wie schlecht bist du eigentlich? Was soll das, ne?
Ja, was soll das? Warum triffst du nicht die scheiß Doppelfelder, wirklich?
Ja, wir wollen hier ein spannendes Spiel sehen und du reißt dann auch immer die Fresse auf und dann sowas, wo du denkst, ja, der spielt trotzdem fast ein Average von 100 oder so mit 3 Pfeilen. Ja, das würdest du selbst, stehst du bei einem Average von 15 oder so mit 3 Pfeilen, wenn du die 501 runterspielst. Und das ist dann nur ein Satz. So, das ist, ja, das ist diese Anmaßung, wenn du Sport guckst, finde ich. Und diese Anmaßung, die besitze ich auch. Egal welche Sportart, egal was ich gucke, egal für wen ich dann bin oder nicht, es besteht immer die Anmaßung, dass ich sage, was soll das? Und da kann ich auch verstehen, dass es einfach auf Fußball bezogen, was ich ja gemacht habe über Jahre, dass es dann bei einer EM oder WM einfach 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland gibt. Weil ich mir das auch anmaße bei anderen Sportarten, die ich nicht beherrsche. Muss ich sagen. Und dann ist es trotzdem auch traurig, dass, also wenn du dann Maaike van Gerwen, der ja schon sehr, sehr viel erreicht hat in seiner Darts-Karriere, dass dann so ein 17-Jähriger kommt und auch im Finale einfach so aufspielt wie so ein Luke Littler, der ja jetzt das zweite Jahr da dabei ist, einmal im Halbfinale, einmal im Finale und...
Nee, beide Mal im Finale.
Beide Mal im Finale, stimmt. Pardon. Aber dass der beide Mal im Finale steht und jetzt im zweiten Finale das auch so locker runterspielt, weil da war ja nie dran zu rütteln. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Van Gerwen irgendwie da noch eingreifen kann.
Nee, vor allem hinten raus wurde es ja besser mit den Doppeln bei ihm, aber da war es einfach schon zu spät. Wenn er die am Anfang mal getroffen hätte, tja.
Ja, er war ja nicht einmal an so einem Break dran. Nee, also
eigentlich, ja, hätte ich an seiner Stelle vielleicht mal noch ein Stündchen länger trainiert. Also, naja, nur ein gut gemeinter Rat meinerseits.
Mal nicht auf so eine Exhibition oder so oder so ein Promi-Dart-Turnier gehen. Nee, richtig an die Scheibe stellen, ne?
Und ich fand übrigens auch, wo ich das alles so geschaut habe, auch schön, welche breit gefächerte Varianz es generell im Sport gibt. Weil wenn man sich da die Dartbühne anguckt, wie das alles aussieht und was das für eine Partystimmung ist und gleichzeitig ein paar Tage zuvor die Meldung gesehen hat, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, dass Magnus Carlsen, der Schachweltmeister, disqualifiziert wurde, weil er es gewagt hat, eine Jeans anzuziehen bei der Schach-WM.
Ja.
Muss ich sagen, da liegen ja echt Welten dazwischen. Jeans, was kommt denn als nächstes? Ein Hemd, das bis zur Brust aufgeknöpft ist? Also,
ein Polo.
Polo-Hemd.
Ein Polo-Hemd anziehen. Eine Farce. Ja, aber das
Mon Dieu.
Man kriegt ja trotzdem immer so ein bisschen was mit jetzt auch aus dem Schachsport. Ich weiß nicht, wo das bei mir reingeflattert kommt. Aber Magnus Carlsen ist ja da so jemand, der schon so ein bisschen immer querschießt und auch immer klipp und klar seine Meinung sagt. Das war ja jetzt, glaube ich, die Blitzschach-WM, wo er aufgefallen ist mit seiner Jeans. Eine Farce. Und bei der normalen WM, das, was weiß ich, da geht ja das Finale über 2 Wochen, weil die da 13 Spiele oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie es aufgeteilt ist. Da war er ja nicht beteiligt, aber dann so nach dem 4. Spiel reinschreit, ja, das Niveau ist aber auch nicht gut, ne? Und du denkst, lass ihn doch jetzt mal das WM-Finale da ausspielen. Über diesen Zeitraum. Ich glaube, da wird schon genug gerätselt und geknobelt und dann kommt er da von der Seite reingekrätscht. Lass es doch einfach.
Was ja auch lustig ist, dass er offensichtlich so eine Macht hat, weil er ja einer der Überspieler ist, dass der Verband ja dann eingeknickt ist und er durfte das nächste Spiel ja dann doch in Jeans spielen. Beziehungsweise, ich glaube, da war es nochmal ein Unterschied. Das eine war die Schnellschach-WM und das andere die Blitzschach, glaube ich. Da gibt es auch.
Ah, okay.
Glaube ich, Unterschiede.
Regularien.
So tief bin ich auch nicht drin. Nee, keine anderen Regularien, aber danach ist der Verband dann eingeknickt.
Ja, okay. Oder er hat eine schickere Jeans angezogen. Eine ohne Löcher. Könnte natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Und wie du schon gesagt hast, dann dieses extreme Gegenteil, wenn so ein Pikachu dann vor der Kamera bei Sport 1 rumspringt.
Ja, das allein schon das Einlaufen, ne? Das macht ja auch immer Bock.
Ja.
Steven Bunting.
Da sehe ich mich auch einfach mehr als bei so einer ruhigen, gediegenen Schach-WM. Muss ich ehrlich gestehen.
Auch intellektuell.
Ja, voll.
Also ich glaube.
Definitiv.
Für mich wäre jedes Schachspiel Blitzschach.
Ja, weil es nach hinten losgeht.
Ja, weil es blitzschnell vorbei ist.
Ja. Ja, Dito. Kannst du denn Schach spielen? Also kennst du die Regeln?
Ja, ich kann Schach spielen, aber ich habe jetzt auch echt schon ein paar Jahre kein Schach mehr gespielt. Müsste ich mal wieder machen. Eigentlich ein cooles Spiel. Aber
definitiv.
Muss ich mir mal meine Jeans raussuchen und dann geht's ab.
Also es gibt ja mittlerweile die ganzen Apps. Wir waren nämlich einmal auf dem Weg zum Auswärtsspiel und mein Sitznachbar im Zug hat tatsächlich Schach gespielt auf dem iPad online und da habe ich ein bisschen mitgespielt und es hat irgendwie Bock gemacht, aber da muss ich echt eine App finden, die einordnet, auf welchem Leistungsniveau du bist, dass du dann wirklich immer gegen ähnlich starke Gegner spielst, dass es auch wirklich Spaß macht und du auch mal Spiele gewinnst.
Aber ich glaube, man kann ja auch gegen den Computer dann spielen, oder?
Ja, klar, aber will man das? Ist die Frage. Willst du dann schon nochmal in den Chat schreiben? Good game. Hey, good game.
Good game KI.
Good game KI. Wahrscheinlich spielt man eh nur gegen die KI und man denkt, man spielt gegen irgendwelche anderen Leute.
Good game KI und jetzt schreib bitte einen Meinungsbeitrag für die Welt. Ich habe da noch einen offenen Posten.
Ja, so ungefähr.
Mein Schachcomputer schreibt alle meine Regeln.
Alle Reden und Meinungen und alles. Ja,
Einkaufszettel.
Man braucht nur den richtigen Schachcomputer.
Jetzt noch,
geht ganz flott.
Fällt mir nur gerade ein, hat sehr am Rande nur mit Schach zu tun, aber ich fand's lustig. Bei Twitter geht schon gefühlt seit Jahren immer der gleiche Artikel rum. Ich glaube, der ist auch schon 10 Jahre alt, aber dieser Screenshot wird immer wieder gepostet. Also ich glaube, vor 10 Jahren gab es mal so einen Artikel. In 2025 werden mehr Frauen mit Robotern Sex haben als mit Männern. Und jetzt, wo es das Jahr endlich erreicht wurde, hat jemand den Screenshot nochmal gepostet und darüber geschrieben, habe meine Frau gerade in flagranti mit meinem Schachcomputer erwischt.
Das ist gut, das ist gut. Das
fand ich auch sehr schön, deswegen fiel mir gerade beim Thema Schach noch ein.
Ja, ansonsten muss ich sagen, ich hab so ein paar Sachen aufgeschrieben, die sind aber irgendwie gar nicht nennenswert, muss ich gestehen. Oder unser ehemaliger Gast hat einen neuen Job.
Welcher?
Steffen Baumgart.
Ah ja, der.
Steffen Baumgart.
Ja.
Ja, der Gast.
Da habe ich auch nur einen Kommentar von, ich glaube von Philipp Köster, von dem Elf-Freunde-Chefredakteur, Stellvertreter, keine Ahnung, gelesen, weil auch natürlich wieder bei Baumi so rumging, diese Zitate, ich bin schon seit meiner Jugend Fan des Vereins, auch so, von welchem Verein war Steffen Baumgart eigentlich kein Fan in seiner Jugend? Also es gibt schon Parallelen. Also bei Köln hat er gesagt, bin ewig verbunden. Beim HSV sowieso, seit meiner Jugend bin ich Fan. Und bei Union jetzt auch, bin Fan.
Als er bei uns Trainer war und wie ein Spiel, ich glaube, das war damals sogar das Derby in der zweiten Liga, HSV gegen St. Pauli geguckt haben. Also da war der schon sehr emotionalisiert, was den HSV angeht. Also das glaube ich ihm schon, dass er da HSV-Trainer war. Und ich glaube, das mit Union, das hat sich dann entwickelt, als er da gespielt hat.
Ja.
Ich glaube, da kam eben da die Köln-Fan war er nicht, oder?
Nee, aber er hat ja trotzdem immer auch, gut, ich meine, das machen natürlich alle Trainer vorher. Ein großer Verein und die Fans und ja, komm, da gibt's so auch so eine Standard-KI-Rede, die dann immer rausgeholt wird.
Na klar. Der einzige Neuzugang, der jetzt beim FC da ist, der hat eben genau das Gleiche gesagt, der ja aus der Champions League zum FC gewechselt ist in die zweite Liga aus genau diesen Gründen. Also da muss was dran sein. Ja.
KI steht für Culture Intelligence.
Ja.
So handeln wir auch auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren mit Culture Intelligence.
Ja, warten und dann zuschnappen. Deswegen, das wird schon alles. Das wird. Ja, du bist ja auch in der Halbserie Erster. Was willst du mehr?
Nix, ich will nix. Will nichts mehr.
Du bist zufrieden, ne? Zufrieden.
Ich will nur ein bisschen.
In der Hinsicht bist du zufrieden.
Ja.
Nur ein bisschen Erstliga-Fußball
spielen.
Fußball wird doch auch als Rasenschach bezeichnet.
Das stimmt, ja. Aber wir hatten lang kein Bauernopfer mehr.
Doch. In der Vergangenheit gab es schon Bauernopfer.
Das stimmt.
Das kann man schon so stehen lassen. Aber kommen wir zur kölschen Intelligenz. Der Witz des Tages.
Neues Jahr, willst du mal vorlesen oder muss ich das weiterhin machen?
Nein, du machst das richtig gut. Ich will nur was einwerfen. Jetzt mit einem Bekannten geschrieben, der sich beschwert hat, dass er nicht ins Gloria eingeladen wurde von mir. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich wusste ja nicht, dass du kommen willst. Und dann hat er nur geschrieben, ja, bis jetzt jede Folge gehört. Aber ich mache immer vor dem Witz des Tages, macht er aus. Also, liebe Grüße, deine Folge ist jetzt beendet. Und wir hören uns nächste Woche.
Abschalten. Frag die Lehrerin die Klasse. Wenn ich 10 Äpfel in einer Hand und 10 in der anderen habe, was habe ich dann? Mia, sehr große Hände.
Okay, was ein Start
ins
Jahr 2025.
Wirklich. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüssi.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.